Nun darf ich Ihnen durch die Gnade Gottes wieder einmal dienen. Ich habe Ihnen einmal von jenem schönen Dünenwanderweg erzählt auf einer der Nordseeinseln, der als Schaupfad angelegt ist und wo alle 30 bis 50 Meter eine wunderschöne Schautafel steht mit Bildern und Erklärungen von den Tieren und Pflanzen des Meeres und des Wattenmeeres. Und so sind wir schon zweimal den Schaupfad durch die beiden Petrusbriefe entlang gewandert und an den entsprechenden Schautafeln stehen geblieben. Einmal im Blick auf die Eigenschaften und Herrlichkeiten Jesu Christi, ein anderes Mal im Blick auf das geistliche Wachstum, das dort bezeugt wird. Heute wollen wir es noch einmal tun und dabei über die Aussagen des Apostels etwas hören, wo er Stellung nimmt zu den Propheten und zu dem Prophetenzeugnis, dem prophetischen Wort. Bei dem ersten Wort hören wir etwas über die Offenbarungsträger der Inspiration durch den Geist Christi, die den Sinn ihrer eigenen Schriften erforschten, aber den Sinn und den Zeitpunkt der Verwirklichung nicht immer selbst verstanden. Und daran können wir erkennen, dass die Offenbarung durch den Heiligen Geist bei den Schreibern der Bibel weit über das Verständnis der Schreiber oftmals hinausging. Ich möchte lesen 1. Petrus 1, ab Vers 10. Ich lese schon Vers 8, wo von Jesus gesprochen wird, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebet ihr ihn? An welchen glaubend, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlocket, indem ihr das Ende eures Glaubens, die Errettung der Seelen, davontraget. Nun, wie kann denn hier von dem Ende des Glaubens geredet werden, wenn Glaube, Liebe und Hoffnung bleiben werden? Und hier steht im griechischen Grundtext auch nicht Ende des Glaubens, sondern Ziel oder Vollendung des Glaubens, Telos. Ihr frohlocket mit verherrlichter Freude, indem ihr die Vollendung eures Glaubens, nämlich die Errettung der Seelen, davontraget. Auf dieses Ziel des Glaubens schauen wir hin, weil wir wissen, dass Jesus der Urheber und der Vollender des Glaubens ist. Mit dem Apostel Paulus war ja auch Petrus der Meinung, dass bei der Wiederkunft Christi nicht nur unser Geist, sondern auch unsere Seele und unser Leib völlig und unverklagbar bewahrt werden müsse und bewahrt werde durch die Treue des lebendigen Gottes. Hier geht es um die Errettung der Seele oder um die Heilung der Seele, die einbezogen wird in den Lichtesbereich des von Gottes Heiligen Geist erneuerten Geistes und die sich diesem Geist wieder unterordnet. Also auch das gehört zum Ziel des Glaubens, zur Vollendung des Glaubens, die Errettung, die Soteria, man kann auch sagen, die Heilung der Seelen. Über diese Errettung haben Propheten intensiv nachgesucht und nachgeforscht. So heißt es im Grundtext. Mit all ihrer Energie und Geistesschärfe haben sie über diese Dinge nachgeforscht. Sie, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben, forschend, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen wirkte, hindeutete. Es war also der Geist Christi, der in ihnen wirkte und der damals schon vor der Menschwerdung Christi ihnen ihre Prophezeiungen und Schriften eingab. Und es war ihnen oftmals rätselhaft, auf welchen Gottestermin, auf welchen Kairos der Heilige Geist, der in ihnen wirksam war und der die Schriften niederlegte, hinwies und wie diese Zeit, diese bestimmte Zeit des heilsgeschichtlichen Wirkens Gottes beschaffen wäre. Mit aller Intensität haben sie darüber nachgedacht und nachgeforscht. Ach, möchten wir uns doch an ihnen ein Beispiel nehmen, indem auch wir mit aller Intensität und mit allem Fleiß über die heiligen Schriften nachdenken würden und nachforschen würden, über die Zeiten der Erfüllung, auf die wir mit vorgerecktem Haupt warten, auf die Erlösung des Leibes, die volle Verwirklichung der Sohnschaft. Sie haben geforscht, auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen wirksam war, hindeutete. Der Heilige Geist hat also hingewiesen auf eine bestimmte heilsgeschichtliche Zeit, auf einen Kairos Gottes, auf ein Heilshandeln Gottes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Gott tut ja alles fein zu seiner Zeit. Er arbeitet in heilsgeschichtlichen Jahrtausenden, den sogenannten Gottestagen. Er handelt in Jahrwochen, aber auch in Äonen. Und er handelt auch in kürzesten Zeiten, die qualitativ so hoch stehen, dass eine Stunde oder eine halbe Stunde genügt, um das Geheimnis Gottes zu verwirklichen, etwa in der Menschwerdung Christi oder in seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Der Geist Christi, der in ihnen wirksam war, deutete hin auf diesen Gotteskairos, auf diesen heilsgeschichtlichen Zeitpunkt Gottes, als er von den Leiden, die auf den Messias kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach im Voraus ein Zeugnis ablegte oder ein Zeugnis gab. Er hat also zweierlei bezeugt, die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach. Hier wird schon der apostolische Schlüssel mitgeliefert, der den Propheten so nicht zur Verfügung stand. Denken Sie einmal daran, dass oftmals in ihren Prophezeiungen Leiden des Messias und unmittelbar danach kommende Herrlichkeit und Weltregierung verknüpft sind. Ich möchte nur erinnern an Zacharja 9, dem Einzug des Messias Jesus auf einem Esel in Jerusalem, des Friedensfürstens, wo unmittelbar im Anschluss an diesen Einzug davon die Rede ist, dass er um des Blutes seines Bundes willen die Toten Israels aus der wasserlosen Grube des Scheols auferweckt. Sie, die Gefangene auf Hoffnung sind, kehre zur Festung zurück, ihr Gefangenen auf Hoffnung. Dann lesen Sie einmal weiter, wie dann der Christus in Hoheit und Herrlichkeit die Feinde ringsum niederwirft und sein Reich verwirklicht. Das ist kein Irrtum der Propheten, aber sie haben beides zusammengeschaut in einer prophetischen Perspektive. Sie haben noch nicht den Schlüssel der Apostel gehabt. Leiden zuvor, Herrlichkeit eine geraume Zeit danach. Aber alles, was noch unerfüllt ist an Herrlichkeitsprophezeiung über den Messias, wird noch erfüllt werden und es wird nichts zurückbleiben. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch diese Aufgabe Gabe bedienten, die euch jetzt verkündigt worden sind durch die, welche euch das Evangelium gepredigt haben, in der Kraft des vom Himmel gesandten Heiligen Geistes, in welche Ereignisse oder Geheimnisse Engel hineinzuschauen begehren. Wunderbar, was hier gesagt wird von diesem Evangelium Gottes, das zuvor verheißen worden ist durch die Propheten. Vielleicht darf ich dazu noch eine Parallelstelle lesen aus Römer 1. Römer 1, Vers 1 bis 4. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes. Das Evangelium ist immer ein Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften in der Vergangenheit verheißen hat. Das Evangelium Gottes über seinen Sohn. Inhalt des Evangeliums Gottes ist also der Sohn Gottes, die Herrlichkeit des Christus, der aus dem Samen Davids gekommen ist, dem Fleische nach, und als Sohn Gottes in Kraft erwiesen, dem Geiste der Heiligkeit nach, durch Totenauferstehung. Ja, es war ein Schlüssel, der durch den Heiligen Geist nach Pfingsten den Aposteln gegeben worden ist, dieses zuerst und dieses danach, wonach die Propheten oftmals vergeblich bei allem Fleiß nachgesucht und nachgeforscht haben, möchte Ihnen ein Beispiel geben über eine solche Entfaltung, heilsgeschichtliche Entfaltung hinsichtlich zeitlicher Ereignisse. Und zwar aus Apostelgeschichte 15, aus dem sogenannten Apostelkonzil, wo Paulus mit Barnabas, als die Evangelisten von ihrer Heidenmission berichten, wo der Apostel Petrus als Prophet von einer Vision Gottes berichtet und wie schließlich Jakobus als Lehrer, als geistbegabter Lehrer, die Dinge durch Wort Gottes untermauert. Die ganze Menge hörte Barnabas und Paulus zu, welche erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Vers 13, nachdem sie aber ausgeredet hatten und geschwiegen hatten, das gibt es also auch, dass Leute, die reden, einmal schweigen, antwortete Jakobus und sprach: Brüder, höret mich! Simon hat erzählt, wie Gott zuerst die Nationen in Gnaden heimgesucht hat, um aus ihnen ein Volk zu nehmen für seinen Namen. Und hiermit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht: Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallen ist. Das heißt, nach der Zeit der Gemeinde aus allen Völkern und Sprachen und Zungen. Und dieses war den Propheten noch nicht geoffenbart. Aber eines war ihnen geoffenbart, nach diesem. Aber sie haben noch nicht gewusst, worauf sich dieses bezieht. Nach diesem will ich zurückkehren und wieder aufbauen die Hütte Davids, die verfallene, und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über welche mein Name angerufen ist, spricht der Herr, der dieses tut. Also, Sammlung und Vollendung der Gemeinde, Wiederannahme und Wiederaufrichtung der verfallenen Hütte Israels und dann im Reiche des Messias die Erneuerung der Völkerwelt. Hier werden die Dinge entfaltet, über die die Propheten manchmal vergeblich nachgesonnen haben. möchte Ihnen doch einmal die Frage stellen, Hosea 5,6, wenn es dort heißt, dass der Herr seinem Volk Wunden geschlagen hat, Wunden allerdings, die er ihnen wieder verbinden werde, und wenn es dort heißt, dass er sie zerreißt wie ein Löwe und anschließend an seinen Ort zurückkehren wird. Meinen Sie, dass Hosea schon gewusst hat, wann dieses geschah? Es ist die Rückkehr und Heimkehr des Messias und das drohende Gericht über Jerusalem und Israel im Jahre 70. Und wenn es dann heißt, ich werde sie nach 2 Tagen wieder lebendig machen und am 3. Tage werde ich sie dann völlig aufrichten. Glauben Sie, dass Hosea gewusst hat, worauf sich diese 2 und 3 Tage beziehen, nämlich auf die 2 Jahrtausende nach der Himmelfahrt Jesu und das 3. Jahrtausend nach seiner Himmelfahrt, nämlich in der Aufrichtung seines Reiches? Und dann werden wir, heißt es, vor seinem Angesichte leben. Also wir wundern uns nicht, dass die Propheten mit allem Fleiß und aller Energie nachgesucht und nachgeforscht haben über die Dinge, die der Geist Christi ihnen geoffenbart hat und die sie getreulich niedergeschrieben haben. Und nun ein zweites, das feste prophetische Wort als eine Lampe am dunklen Ort wird durch die heilsgeschichtlichen Ereignisse Gottes immer klarer herausgestellt und bestätigt. 2. Petrus 1, das bekannte Wort, das Sie alle kennen, ab Vers 15, ich will mich aber befleißigen, dass ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abscheiden imstande seid, euch diese Dinge eigenständig ins Gedächtnis zurückzurufen. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft, die Dynamis und die Parousie unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir künstlerisch erdichteten Mythen folgten, sondern als solche, die da Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Also, sie haben die Verklärung und das, was sie dort erlebt haben, ihnen kundgetan, als Augenzeugen, und zwar bezeichnen sie hier die Verklärung Jesu als die Entfaltung seiner Macht und als die Darstellung seiner Wiederkunft, seiner Ankunft. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als aus der prachtvollen Herrlichkeit, das heißt aus der Gotteswolke der Schechina, eine solche Stimme an ihn erging: Dieser ist mein geliebter Sohn, an welchem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her erlassen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren. Einige Dinge erwähnt er gar nicht, nämlich, dass sie, die 3 Apostel Jakobus, Johannes und Petrus, sahen, wie die Kleider Jesu leuchtend weiß wurden, wie sie kein Färber auf Erden jemals herzustellen vermag, und wie neben ihm die Repräsentanten des Gesetzes, Moses und der Propheten Elias erschienen und mit ihm über den Ausgang redeten, den er zu Jerusalem nehmen solle in der Kreuzigung. Und wie die Wolke Gottes, die Schekinah, die Energiewolke Gottes, über ihnen erschien. All diese wunderbaren Ereignisse. Es hat in der Theologie eine konsequente Eschatologie gegeben, gegründet von Albert Schweitzer, der da sagte, als Jesus den Jüngern gesagt hat, im Voraus, es stehen hier einige, die nicht sterben werden, ehe sie den Sohn des Menschen mit seiner Königsherrschaft haben kommen sehen, da hatte er eine Naherwartung und hat sich geirrt, und voller Verzweiflung ist er dann über diesen seinen Irrtum am Kreuz gestorben. Dazu brauche ich nichts Näheres zu sagen. In Markus heißt es, es stehen einige hier, die nicht sterben werden, ehe denn siehe die Königsherrschaft Gottes, das Reich Gottes mit Macht haben kommen sehen. Es ist die Vorausdarstellung der Reichsherrlichkeit des Messias in seiner Wiederkunft, in seiner Parousie und Epiphanie. Wunderbar. Nebenbei gesagt, wenn die Synoptiker Matthäus, Markus und Lukas sagen, dieses geschah dann nach 6 Tagen. Und wenn Matthäus und Markus nach 6 Tagen, und wenn Lukas bezeugt, es geschah ungefähr gegen 8 Tage, so wie es eigentlich heißt, dann ist mathematisch klar, es geschah am 7. Tag. Nach 6 Tagen und ungefähr gegen den 8. Tag hin. Der 7. Tag, das ist das wunderbare Sabbatjahrtausend Gottes. Das Jahrtausend der messianischen Reichsherrlichkeit und Herrschaft auf Erden, wo sich dieses dann endgültig erfüllen wird, was vorausgestellt, dargestellt worden ist. Und nun möchte ich Vers 19 aus 2. Petrus 1 noch lesen. Und also besitzen wir das prophetische Wort fester als zuvor. Und da wird im Griechischen ein Ausdruck verwendet, den gebrauchen heute unsere Politiker. Wenn sie etwa Verträge zwischen verschiedenen Staaten schließen und dann ist jenes Ereignis, wo die Staatsoberhäupter dann sich versammeln und die beiden Urkunden austauschen und unterschreiben, das ist die Ratifikation eines Beschlusses, einer Urkunde. Und auf diese Weise ratifiziert Gott sein eigenes Wort durch immer neue heilsgeschichtliche Erfüllungen. Und das Geschehen auf dem Verklärungsberg, das war für Petrus eben eine solche Ratifizierung des prophetischen Wortes. Nun, sagte er, haben wir es fester als jemals zuvor. Jetzt brauchen wir keine Fragezeichen mehr zu setzen. Und der Herr nach seiner Auferstehung und in jenen 40 Tagen und dann schon gar durch den Heiligen Geist, der sie in alle Wahrheit führen sollte, er hat ihnen dann das ganze Wort geöffnet und ratifiziert. Auch wir haben Dinge erlebt, die noch nicht einmal die Apostel erlebten, etwa die Wiederherstellung Israels im Lande der Väter, die Wiederherstellung der heiligen Sprache des Hebräischen, die ja eine tote Sprache war und die heute wieder gesprochen wird, die Eingriffe Gottes zugunsten seines Volkes, das er vor drohender Vernichtung in etlichen Kriegen bewahrt hat. All diese Dinge sind Ratifizierungen, Befestigungen des prophetischen Wortes, sodass wir nicht mehr zweifeln. Nebenbei gesagt, auch die Auferweckung des Lazarus war eine solche Befestigung des prophetischen Wortes. Sie geschah unmittelbar im Zusammenhang mit dem Einzug Jesu in Jerusalem, so wie es in Sacharja 9 prophezeit wird in Bezug auf alle Toten Israels im Totenreich. Denn Lazarus war nun nicht mehr eben nur gestorben, sondern er war schon in Verwesung übergegangen. Und Jesus ruft ihn aus dem Grabe heraus, ebenfalls in einer Vorausdarstellung dessen, was einmal den Gebeinen Israels nach dem Propheten Hesekiel geschehen wird. Und er kommt heraus, gebunden an Händen und Füßen. Und er sagt dann denen, die dabei stehen, löset ihm die Binden ab. damit er gehen kann. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass dann Jesus bei einem Festmahl mit Martha und Maria im Hause eines Aussätzigen dann auch zu Tische saß mit Lazarus. Und es wird ebenfalls erwähnt im Johannesevangelium, dass die Obersten der Juden, weil dieses Zeichen nicht mehr wegzudiskutieren war, denn es waren viele Augenzeugen da, die das miterlebten, dass sie den Plan fassten, auch Lazarus zu ermorden, um dieses Gotteszeichen aus dem Wege zu schaffen. Ja, das befestigte prophetische Wort. Und so wollen wir darauf achten, dass, wenn es geschieht, auch in der nahen Zukunft, wir dann die Dinge erkennen und benennen können anhand des prophetischen Wortes. Nun möchte ich aber auch noch weiterlesen in diesem Text, und so besitzen wir das prophetische Wort fester als zuvor, und ihr tut gut daran, auf es zu achten, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Orte leuchtet. Das heißt, in der Nacht der gegenwärtigen Weltzeit, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Und der Tag ist der Tag des kommenden Messiasreiches, der Gottestag, der 1000 Jahre des Sabbats, der noch dem Volke Israel aufbewahrt ist in der Heilsplanung Gottes. Also bis zu diesem Tag der Verwirklichung in der Wiederkunft Jesu haben wir diese Lampe des prophetischen Wortes, die unseren Fuß erhält. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Aber dieses prophetische Wort, diese Lampe, muss gespeist sein, wie alle Öllämpchen der damaligen Zeit, mit Öl. Und die törichten Jungfrauen hatten kein Öl, nur die Klugen. Sehen Sie, alle haben das prophetische Wort in der Bibel, wenn Sie eine Bibel haben. Und falls Sie diese Bibel lesen, und nicht nur wie manche Pietisten gelegentlich einmal das Evangelium, aber nicht jeder hat den Geist der Offenbarung, den Geist der Prophetie. Und denken Sie daran, der Geist der Prophetie ist das Zeugnis Jesu. Heiliger Geist, dann leuchtet diese Lampe. Und sie leuchtet so lange, bis der Morgenstern aufgeht. In der Anwesenheit Christi, zu dem hin wir dann entrückt werden und die Toten in Christo mit uns vollendet werden, bei ihm, in der Himmelswelt. Das ist seine erste unsichtbare Anwesenheit, der Morgenstern Phosphoros, der Lichtträger und der Lichtbringer, wie es eigentlich heißt. Und dann darf es nicht heißen, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Nein, nein, in unseren Herzen ist das Licht Gottes längst aufgegangen. Denn derselbe Gott, der einst aus der Finsternis Licht leuchten hieß bei der Schöpfung, er hat in unsere Herzen hineingeleuchtet, damit in ihnen entstünde der Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. Und mit Professor Menge, dessen Übersetzung ich Ihnen übrigens sehr empfehlen kann, bin ich der Meinung, dass hier die Interpunktion anders gesetzt werden muss. Der Grundtext hatte ja keine Satzzeichen. Und dass es heißen muss, ihr tut gut daran, auf das prophetische Wort zu achten, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Orte leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe. Und in den Offenbarungssiegersprüchen heißt es einmal, dem Überwinder, dem Sieger werde ich geben, dass er den Morgenstern gewahre. als die Ankündigung der Wiederkunft Christi. Dann heißt es, indem ihr in euren Herzen dieses eine zuerst beachtet, dass keine Weissagung der Schrift eigenmächtig ausgelegt werden darf oder von eigener Auflösung ist. Denn die Weissagung wurde niemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, also nicht durch die Absicht und durch den Willen des Propheten, der da sagte, ich muss doch irgendwann mal wieder einen Artikel schreiben. Hören wir hier die Genauigkeit und die Präzision der Aussage, keine Weissagung der Schrift, keine einzige, wurde jemals durch den Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten, getrieben oder getragen vom Heiligen Geist. Das ist der höchste Ausdruck der Inspirationsvorstellung, den ich im Neuen Testament finde. Das gilt also auch für das prophetische Wort. Und wir müssen deshalb im Hinblick auf dieses Wort Gottes voller Ehrfurcht sein. Und wir dürfen uns nicht zu Meistern des Wortes machen, die ihre Auslegung von vornherein dem Worte überstülpen. Wenn es hier von Auslegung die Rede ist, dann ist ein Wort gebraucht, das eigentlich heißt Knotenlösung oder Dechiffrierung. Ein Code, ein geheimnisvoller Code muss dechiffriert werden, muss entziffert werden. Oder wie es bei Daniel heißt, dass der Geist Gottes, der Geist der Prophetie, ein Geist der Knotenlösung ist. Und da darf ich Sie einmal auf einige Auslegungsprinzipien hinweisen, weil hier davon die Rede ist, dass keine Weissagung der Schrift eigenmächtig ausgelegt werden darf. Die Auslegung ist bei den Propheten meistens nicht beigefügt. Das geht so weit, dass dem Daniel gesagt wird, dass er seine Visionen versiegeln solle, dass allerdings in der letzten Zeit, in der Endzeit, viele Licht gewinnen werden und darüber kommen und dass die Erkenntnis des prophetischen Wortes auch bei Daniel sich mehren werde. Das zweite ist, in aller Schärfe warnt uns das Wort Gottes oder der heilige Gott, vom Worte Gottes, auch vom prophetischen Wort etwas abzutun. Die Offenbarung sagt, wer vom Wort etwas abtut, von dem werden abgetan die Segnungen, die bereitgehalten werden für die Vollendung der Gemeinde und für die Gemeinde und des Volkes Israel. Aber es wird ebenfalls gewarnt, davor zum Worte Gottes etwas hinzuzufügen, in eigenwilliger Fantasie. Und es wird dort gesagt, Gott werde dem Qualen des Gerichts hinzufügen, der es wagt, das Wort Gottes zu erweitern in seiner eigenen Fantasie, weil er nicht bereit ist, alle Gedanken, die sich erheben wollen gegenüber der Höhe der Erkenntnis Gottes, in Kriegsgefangenschaft zu führen unter den Gehorsam des Christus, wie der Apostel Paulus uns gelehrt hat. Zu diesen Auslegungsprinzipien des prophetischen Wortes gehört auch eine genaue Textforschung. Sehen Sie, das prophetische Wort ist nicht nur dazu da, dass wir irgendwann ein Wort finden zu einer Hochzeitsanzeige oder als einen Sterbespruch oder etwa als ein Wort für die Losung der Herrnhuter Brüdergemeinden, sondern es geht hier um das volle prophetische Wort. Unser Bruder Gerloff hat einmal mit einem Rabbi diskutieren wollen über Jesajas 49, jenes wunderbare Kapitel vom Knecht Jahwes. dem vollendeten Israel, dem Messias, ja sogar dem Apostel Paulus. Und da hat der Rabbi ihm gesagt, gut, ich bin bereit, aber Ihre Bibel lassen Sie zu Hause. Sie lernen vorher das ganze Kapitel in Hebräisch auswendig. Und Gerloff kann Hebräisch sprechen und schreiben. Und das hat er dann getan und dann hat er sich fast 2 Stunden mit diesem Rabbi über dieses Kapitel unterhalten. So machen es die Juden. Wir können von ihnen lernen. Und dann haben wir das Gesetz der prophetischen Perspektive. Was das ist, das wissen Sie alle, wenn Sie einmal in den Alpen gewandert sind, wenn Sie auf einem hohen Berg stehen und da ist einer dabei, irgend so ein Bergführer, der sagt Ihnen, da hinten, das ist der Berg und da ist der Mont Blanc und da können Sie den Großvenediger sehen und so weiter und so fort. Da möchte man am liebsten gleich zu Fuß dorthin gehen, aber dazwischen liegen dann oft Hunderte oder Tausende von Schluchten und Tälern, die man von dort gar nicht sehen kann. In der prophetischen Perspektive wird alles wie in einem Zeitraffer zusammengerückt. Diese Dinge muss man kennen, wenn man das prophetische Wort auslegen will. Und dann gilt jener wunderbare Grundsatz, den die Schwabenväter uns schon nahegelegt hat: Wort Gottes kann man nur mit Wort Gottes auslegen. Nicht mit irgendwelchen Sprüchen der Dichter und Denker. Nicht mit irgendwelcher herbeigefügten Philosophie. Wort Gottes mit Wort Gottes. Ich möchte Ihnen nur ein Beispiel nennen. Es ist ein vergebliches Bemühen, die Offenbarung des Johannes auszulegen, ohne genaueste Kenntnis des Propheten Daniel und der anderen Propheten. Sonst ist die Mühe für die Katz. Und es gibt Auslegungen, die kann man getrost gleich beiseite legen, weil man das nicht beachtet. Und dann gibt es im Wort Gottes auch eine mehrfache Erfüllung. Auch da darf ich Ihnen ein Beispiel nennen, etwa in jenem Herrscher Antiochus Epiphanes, der damals Israel eroberte nach dem Tode Alexanders des Großen und der den Tempel entweihte durch den Gräuel der Verwüstung, indem er dort einen Zeusaltar errichtete und Schweine auf ihm schlachten ließ, bis die Makkabäer Jerusalem und den Tempel wieder befreiten und reinigten. Aber alles, was im Propheten Daniel über diesen Antiochus Epiphanes zu Deutsch der erschienene Feind gesagt wird, wird sich in der Endzeit in einer angereicherten und vervielfachten Weise in dem Sohn des Verderbens, dem Antichristen, noch einmal verwirklichen, weshalb der Gräuel der Verwüstung dann wiederum im Tempel aufgerichtet wird. Also, keine Weissagung der Schrift sollte eigenmächtig aufgelöst oder ausgelegt werden. Nun gibt es allerdings neben den Propheten Gottes auch falsche Propheten. Ich möchte lesen aus 2. Petrus 2, zunächst Vers 1 bis 4. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volke, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, welche verderbliche Sekten nebeneinführen werden und den Gebieter verleugnen, der sie erkauft hat. Der Gebieter, der uns erkauft hat, ist der Sohn Gottes. Und die sich selbst schnelles Verderben zuziehen, und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um welcher Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Und durch Habsucht werden sie euch verhandeln mit erkünstelten oder erdichteten Worten, welchen das Gericht von alters her nicht zögert, und ihr Verderben schlummert nicht. Und dann noch in Kapitel 2 ab Vers 15, wo von den Kindern des Fluches den falschen Propheten gesagt wird, welche, da sie geraten, den geraden Weg verlassen haben, abgeirrt sind, indem sie dem Wege des Balaam nachfolgten. Das ist die griechische Schreibweise des Bileam, des Sohnes Bosors, hebräisch des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung seiner eigenen Dummheit und Verkehrtheit empfing, ein sprachloses Lasttier, nämlich sein Esel, mit Menschenstimme redend, werde der Torheit des Propheten. Diese sind Brunnen ohne Wasser und Nebel vom Sturmwind getrieben, welchen das Dunkel der Finsternis aufbewahrt ist in Weltzeit. Und so weiter und so fort. Denn stolze, nichtige Reden führend, locken sie mit fleischlichen Lüsten durch Ausschweifungen diejenigen an, welche eben entflohen sind denen, die im Irrtum wandeln, ihnen Freiheit versprechend, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, diesem ist er auch als Sklave unterworfen. Falsche Propheten auf dem Wege Biliams. Im Neuen Testament werden Pseudo-Brüder genannt oder Lügenbrüder, Pseudo-Apostoloi, Lügenapostel oder falsche Apostel, die es damals schon gegeben hat, Pseudo-Didaskaloi, falsche Lehrer oder Lügenlehrer, Lügenworte, Lügenzeugen, Lügenpropheten, ja sogar Lügenmessiase, falsche Messiase. Und dann wird das Lügengesetz der Gnosis genannt, ja sogar Lügenwunder, lügnerische Wunder, die im Namen Satans geschehen. Wir leben in einer gefährlichen Zeit, wo sich dies alles weltweit summiert und anhäuft und alle Gemeinden zu ergreifen sucht. Wissen Sie, Sie werden gesagt haben, Biliam, war das nicht ein Prophet Gottes, ein Prophet Jahwes? Ja, ganz gewiss. Er hat mit dem Namen Jahwe Magie getrieben. Er hat den Namen Jahwe dazu benutzt, um Zauberei zu betreiben. Er wollte das Volk Israels um des Lohnes willen verfluchen und sollte es verfluchen. Aber Gott drehte ihm das Wort im Munde herum und machte aus Fluch Segen. Denken Sie bitte einmal daran, dass in Josua 13, 22 von Biliam steht, Biliam, der Sohn Beors, der Wahrsager oder der Zauberer. Hier haben wir eine verhängnisvolle Mischung zwischen jemandem, der in die Ferne schauen kann, scheinbar eine prophetische Gaben hat, der mit dem Namen Jahwe magische Formeln ausspricht und der andererseits in seinem Herzen Finsternis hat. Und die Kinder Israel haben ihn nach Josua 13 erschlagen. Und zwar deshalb, weil er dann dem König von Moab jenen verhängnisvollen Rat gab, die Söhne Israels durch die Unzucht der Töchter Moabs zu verführen. Eine grauenhafte Geschichte, die uns berichtet wird. Biliam, Sohn Beors, Wahrsager. Ja, er konnte eine große Weihrauchwolke um sich vertreiben, wie es alle falschen Propheten tun. 4. Mose 24, wo er sagt, es spricht Biliam, der Sohn Beors, und es spricht der Mann geöffneten Auges, es spricht der, der hört die Worte Gottes und der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der dahinfällt und enthüllter Augen ist, so wie jene Charismatiker, die auf den Rücken fielen und dies als Wirkung des Heiligen Geistes hinstellten. Wissen Sie, seien Sie bitte misstrauisch gegenüber allen, die solche Sprüche von sich selbst verbreiten, die eine solche Weihrauchwolke um sich herum aufstellen. Ein Prophet, der in der Mischung lebt, in der Mischung zwischen Licht und Finsternis. Und so gibt es in der Gegenwart auch leider in unseren Gemeinden ungeheuer viel Mischvolk. Auch darum, weil man nicht mehr auf klare Bekehrungen schaut, die in Buße und Reue geschehen und zu einer wirklichen Wiedergeburt führen. Und weil man heute mit allerlei Lockmitteln die Leute zu einem schnellen Ja gegenüber dem Evangelium bewegen oder zwingen möchte. Mischvolk. 2. Korinther 11, 4 sagt der Apostel Paulus ein trauriges Wort. Wenn wir zu euch kommen, haben wir Mühe und Not, dass ihr uns aufnehmt. Das habe ich bei euch nicht. Auch wenn ich manchmal schwierige Dinge bringe. Aber er sagt, wenn aber andere kommen und euch einen andersartigen, fremdartigen Jesus bringen, den nehmt ihr wohl auf. Und wenn sie euch ein andersartiges, ein fremdartiges Evangelium bringen, welches kein Evangelium ist, dem huldigt ihr mit Frohlocken. Und wenn sie in einem andersartigen, fremdartigen, das heißt in einem dämonischen Geist wirken, so seid ihr gerne bereit, sie von Herzen aufzunehmen. Ein ernstes Wort. Es gibt also auch dämonischen Geist, der sich in einer frommen Weise gibt. Es gibt ein von Dämonen erstelltes Evangelium, welches keine frohe Botschaft ist, sondern eine Lügenbotschaft. Und es gibt einen andersartigen, fremdartigen, von Dämonen erstellten Jesus, etwa den Jesus der Volksbibel. Ein weiterer Punkt. Das Fundament der Propheten und der Apostel. Davon lesen wir in 2. Petrus 3, das ist ein wunderbares Kapitel. Das sollten Sie einmal sorgfältig studieren, wo dort die Rede ist von jenen Gottesleugnern, die die Verheißung der Christus-Wiederkunft leugnen und als Lüge hinstellen, wo davon die Rede ist, wie Gott die Weltgeschichte als Heilsgeschichte in Jahrtausenden, in Gottestagen gestaltet. Und wie Gott nur ein Ziel hat, nämlich die Schöpfung, die Neuschöpfung des Alls, neue Himmel und eine neue Erde. Und wenn diese Verführer sagen, die Wiederkunft Jesu wird niemals kommen, da könnt ihr lange warten. Seit die Väter entschlafen sind, bleibt alles, wie es eh und je war. Hat es eine kontinuierliche evolutionäre Weltgeschichte gegeben, hat sich eins aus dem anderen entwickelt. Da wird deutlich darauf hingewiesen, dass es gewaltige Katastrophen gab in der Heilsgeschichte Gottes. Und dass es Himmel und Erde gab, die beim Abfall Satans zugrunde gingen in einer großen Katastrophe, die dann die Neuschöpfung Gottes begann und jetzige Himmel und Erde existieren, die aber im Feuer vergehen werden und wie dann endlich Himmel und Erde entstehen werden, in denen Gerechtigkeit wohnt, endgültig vollendet. Also wenn Sie das einmal sorgfältig studieren, dann kommen Sie ans Staunen, was der Heilige Geist aus diesem einfachen Fischer vom See Genezareth gemacht hat und welche gewaltigen Offenbarungen er ihm über die Weltgeschichte und Heilsgeschichte geben konnte. Es ist grandios, welche tiefen Wahrheiten er dort verkündet. bis dorthin, dass er davon spricht, dass die Urbausteine des Universums, die Elemente, vergehen werden mit gewaltigem Krachen in einem allumfassenden atomaren Ereignis, das aber nicht zur Vernichtung führt, sondern zur Neuschöpfung und Verwandlung des Universums. Und in diesem Zusammenhang sagt nun der Apostel Petrus in 2. Petrus 3, Vers 1 bis 7 folgendes. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke. Petrus hat es immer wieder damit zu tun, dem Gedächtnis seiner Hörer und Leser aufzuhelfen, damit sie auch nach seinem Abscheiden imstande sein werden, sich diese prophetischen Zusammenhänge eigenständig wieder ins Bewusstsein zurückrufen zu können durch den Heiligen Geist. Und so möchte er ihnen durch Erinnerung die Gesinnung aufwecken, eine lautere, sonnenklare, reine Gesinnung, damit ihr gedenket der von den heiligen Propheten in der Vergangenheit gesprochenen Worte und des Gebotes des Herrn Jesus, des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Das sind also drei Offenbarungsgruppen. Einmal die Propheten, die in der Vergangenheit des alten Bundes gewirkt haben, dann das Wort und das Gebot des Herrn und Retters Jesus Christus, die gesunden Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und dann die Botschaft der Apostel, die durch den Heiligen Geist in das Ganze der Wahrheit hineinführen. Wollen wir uns merken, dass hier die Apostel, die Propheten des alten Bundes über die Brücke Jesu zusammengeschaut werden mit den Aposteln des neuen Bundes. Das ist das Fundament der Gemeinde. Denn nach ihrem Eigenwillen ist ihnen dieses Verborgen, das von alters her Himmel waren. Ach nein, Entschuldigung. Vers 3. Indem ihr zuerst dieses wisset, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten oder Begierden wandeln und sagen, wo bleibt denn nun die Verheißung seiner Ankunft? Das heißt, wo bleibt denn nun die Erfüllung der Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an, Klammer auf, wie es immer gewesen ist. Ewige Materie. Und dann, denn nach ihrem eigenen Willen ist ihnen dieses Verborgen, das von alters her Himmel waren und eine Erde, bestehend aus Wasser und im Wasser, durch das Wort Gottes, durch welche Wasser die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel aber und die jetzige Erde sind durch sein Wort aufbewahrt für das Feuer auf den Tag des Gerichtes und des Verderbens der gottlosen Menschen. Die Petrusbriefe sind eine einzigartige Parallele zum Epheserbrief. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, man muss sich Mühe machen mit dem Wort Gottes, die Aussagen des Epheserbriefes mit der Schreibmaschine herauszuschreiben, und parallel dazu in einer zweiten Liste die Aussagen des Apostels Petrus. Man könnte fast meinen, sie hätten voneinander abgeschrieben, aber es war der eine Geist, der Geist Christi, der in alle Wahrheit hineinführt und der diese beiden Apostel so eng verbunden hat. Und so finden wir im Epheserbrief ebenfalls ein Zeugnis von diesen Propheten und Aposteln als der Grundlage der Gemeinde des neuen Bundes. Lesen wir das bekannte Wort aus Epheser 2, ab Vers 17, und er kam und evangelisierte Frieden euch den Fernen, nämlich den Heiden, und Frieden den Nahen, nämlich den Juden. Denn durch ihn haben wir beide den Zugang durch ein und denselben Geist zu dem Vater. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten, in welchem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Bau wohl zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor, in welchen auch ihr mit hineingebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geiste. Also noch einmal, Fundament gebildet von den Aposteln und Propheten, und der Eckstein ist Jesus Christus. Und wenn man hier geraten hat, welche Propheten sind hier gemeint? Neutestamentliche Gemeindepropheten oder die Propheten des Alten Bundes? Dann ist ganz klar, im Lichte von 2. Petrus 3 sind es die Propheten des Alten Bundes. Und der Eck- und Grundstein, Jesus Christus, die Brücke und die Apostel des Neuen Bundes. Und so haben wir die beiden Teile der Gemeinde mit dem Edelsten, was sie verkörpern und mitbringen. Einmal die Juden mit den Propheten und mit dem Messias Jesus, und dann die aus den Heiden, die geführt werden von den Aposteln Jesu Christi. Welche wunderbare Übereinstimmung auch in dieser Sache zwischen Petrus und Paulus. Allerdings sollten wir noch eines bedenken, nämlich das, was in 2. Petrus 3 auch geschrieben steht, in Vers 15 bis 16. Und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Entschuldigung, wem hat er geschrieben? Wer waren die Adressaten des Petrus? Die Juden in der Diaspora, gläubige Juden. Da möchte ich Ihnen gleich einmal die Frage stellen, in welchem seiner Briefe hat denn Paulus den Juden in der Diaspora geschrieben? Nach der ihm gegebenen Weisheit, wie auch in allen seinen übrigen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, von welchen Dingen redet auch Paulus also? In seinen Briefen an die Juden in der Diaspora von dem Inhalt des Kapitels 3, nämlich von den Katastrophen in der Welt- und Heilsgeschichte, von der Tatsache der Weltneuschöpfung nach und mit der Wiederkunft Jesu Christi und der Erneuerung des Weltenalls. Da müssen wir uns die Frage stellen, in welchem Brief hat denn Paulus von dieser Erneuerung von Himmel und Erde geschrieben, so wie Petrus es hier tut, und von dem Tag des Herrn an die Juden in der Diaspora. Von diesen Dingen redet er, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche deshalb auch Petrus nicht verstanden hat, sagen einige irregeführte Brüder. Nein, es steht ganz klar, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Sie haben die Dinge und Sachverhalte bezeugt vom Heiligen Geist durch den Apostel Paulus und durch den Apostel Petrus nicht verstanden, weil sie nicht Öl in den Lampen hatten. Und deshalb haben sie diese Dinge als Unwissende und Unbefestigte verdreht zu ihrem eigenen Verderben, verfälscht. Da möchte ich Ihnen nun doch einmal etwas sagen. Zunächst einmal, wenn hier Petrus sagt, achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen seinen Briefen. Es gibt keine verschiedene Inspirationsqualität, sodass wir sagen müssten, wir bevorzugen die eine Offenbarungsquelle mehr als die andere. Wir billigen einem Apostel Paulus eine höhere qualitative göttliche Inspiration zu, als beispielsweise einem Apostel Petrus oder Jakobus. Es gibt keine verschiedene Inspirationsqualität. Es ist derselbe Geist, aber es gibt verschiedene Erleuchtung, individuelle Weisheit und Akzentsetzung. Da war ein jeder der Boten auf seine Weise gebraucht, in seiner Weisheit von Gott eingesetzt, aber dennoch irrtumslos, weil das, was er schrieb, wie es die Propheten taten, getragen wurden und getrieben wurde vom Heiligen Geist. Individuelle Weisheit, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Es ist doch eigenartig, dass bei den ältesten Handschriften des Neuen Testamentes der Hebräerbrief unter den Paulusschriften steht, mitten darin. Und dass die ältesten Kirchenväter allesamt behaupteten, der Hebräerbrief sei von Paulus geschrieben. Da hat er nämlich über die Erneuerung von Himmel und Erde geschrieben an die Juden in der Diaspora, in diesem Rundbrief. Und der ist der einzige Brief ohne Absender. Und wir dürfen auch gleich erkennen, warum. Paulus war für die Juden in der Diaspora ein rotes Tuch. In der damaligen Zeit, er hat seinen Namen nicht genannt. Aber es wird uns deutlich in seinen Grußworten, er schreibt aus Rom, er lässt grüßen von dem geliebten Bruder Timotheus und er schließt mit dem für ihn typischen Briefgruß, wie er es in allen seinen Briefen tat, um sie von unechten und gefälschten Briefen zu unterscheiden. So sagt er es am Ende des Thessalonischer Briefes, nämlich mit dem Briefgruß, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Da könnten wir sagen, das kann uns doch im Grunde ganz egal sein, von wem dieser Brief geschrieben worden ist, ob von Apollos oder Barnabas oder von Paulus. Einerseits ja, denn die Quelle ist immer der Heilige Geist. Der Autor aller heiligen Schriften ist der Heilige Geist. Und dennoch hat es eine Bedeutung. Wir gewinnen ein anderes Paulusbild, wenn wir den Hebräerbrief als aus seiner Feder geschrieben sehen. Wir spüren auf einmal, was er gesagt haben mag, wenn er zum Beispiel in Ephesus 3 Jahre lang jeden Tag lang oder jede Woche aus den Schriften des Alten Testamentes das Reich Gottes und den Messias bewies. Und dann gewinnt dieser Apostel einen anderen Charakter. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch, Juden, geschrieben hat, wie auch in allen seinen anderen Briefen. Wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von der Welterneuerung, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Meine Stunde ist zu Ende, ich möchte mit einem letzten Punkt schließen. 2. Petrus 1, Vers 12. Deshalb will ich Sorge tragen, euch immer wieder an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisset und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid. Ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Leibeshütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Ich will mich aber befleißigen, damit ihr auch zu jeder Zeit nach meinem Abscheiden imstande seid, euch diese Sachverhalte ins Gedächtnis zurückzurufen. Ihr seid in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt. Heißt das, dass es in der Bibel und in der prophetischen Offenbarung eine ständige Veränderung der Erkenntnisse gibt? Eine ständige Veränderung der Wahrheiten, sodass wir eine gegen die andere ausspielen können. Dass es gleichsam in der Offenbarung eine theologische Evolution gibt, eine Höherentwicklung, etwa Frühbriefe und Spätbriefe des Apostels Paulus. Da müssen wir zunächst einmal sagen, die ewige Gotteswahrheit ist unveränderlich. Bis Himmel und Erde vergehen, wird kein Jota des Gesetzes und der Propheten hinfallen und kein Pünktchen über den Buchstaben des hebräischen Textes, bis das alles erfüllt werde. Aber ich möchte dazu doch lesen Jesajas 40, 3 bis 8. Stimme eines Rufenden, in der Wüste bahnet den Weg Jahwes, ebnet in der Steppe eine Hochstraße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Und das Höckerichte soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Niederung. Und die Herrlichkeit Jahwes wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie schauen. Denn der Mund Jahwes hat geredet. Stimme eines Sprechenden, rufe. Und er, der Bote, sagt, was soll ich rufen? Alles Fleisch ist ja doch Gras und alles seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, denn der Hauch Jahwes hat sie angeweht. Was soll ich denn da verkündigen angesichts dieses toten Ackers, auf dem wir leben? Nun kommt die Antwort Gottes. Fürwahr, Amen, das stimmt. Das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt. Die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Auf einen hohen Berg steige hinauf, Zion, du Verkündigerin froher Botschaft, erhebe mit Macht deine Stimme, Jerusalem, du Verkündigerin froher Botschaft. Ewige Gotteswahrheit unveränderlich. Wieso kann dann Petrus von der gegenwärtigen Wahrheit sprechen? Es gibt bei aller gleichbleibenden, hochqualifizierten göttlichen Inspiration der Heiligen Schriften, bei aller Unvergänglichkeit der Offenbarung Gottes, dennoch eine verschiedene Akzentsetzung durch die Boten, die das Wort Gottes verkündigen. Und das ist gegenwärtige Wahrheit.
Nach Israels Heimkehr ins Land der Väter mussten bestimmte Dinge betont werden, auch aus dem prophetischen Wort, die so vorher niemals gesagt worden sind. Es sei denn von wenigen Ausnahmen, wie es etwa Professor Ströter war. Aber auch er hat nicht alles geschaut. Oder nach Jerusalems Heimkehr 1967, mit der die Zeiten der Nationen beginnen zu Ende zu gehen, da mussten auch wieder andere prophetische Dinge ans Licht gestellt werden und in besonderer Weise unterstrichen und betont werden. Ausrufezeichen. Oder nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, es war ja ein Handeln Gottes in einer einzigartigen, verblüffenden Schnelligkeit, dem die Politiker gar nicht folgen konnten, zur Umgestaltung der Weltgeschichte. Da mussten auch wieder andere Dinge herausgeholt und betont werden, auch anhand des prophetischen Wortes. Gegenwärtige Wahrheit und gegen die heutige Verderbnis, weltweite Verderbnis in vielen Gemeinden und der Herrschaft des Mischvolkes im Zeichen Biliams, muss auch wieder einiges betont werden, was wir sonst vielleicht nicht hätten sagen brauchen. Gegenwärtige Wahrheit, das ewige Gotteswort, aber immer wieder neu ins Licht gestellt. Es ist mein Gebet, dass auch diese Abendstunde dazu gedient haben mag.